Gnade und Friede. Was machen wir mit dem Wort? Das klingt für viele komisch. Und wenn man es nicht selber geschmeckt hat, kann sein, es gefällt einem gar nicht. Aber es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht nur als ein Wissen aufnehmen, sondern als Nahrung, gell? Und damit umgehen. Und der beste Weg mit dem Wort, dass Gott durch sein Wort zu uns sprechen kann, ist, wenn wir es Stück für Stück im Gebet bewegen. Das ist der Weg, wie der Herr zu uns spricht. Und wie wir ihn kennenlernen, gell? Und ja, was wir hier machen für Außenstehende, ist es nicht so, ja, so gewöhnlich, aber für uns ist es schon ganz normal. Gell? So, und Paulus sagt mal zu den Korinthern, wenn ihr alle in so komischen Sprachen redet und dann kommt ein Neuer, ein Unkundiger dazu, dann der denkt ja, dann ihr seid ja alle nicht mehr ganz, nicht mehr alle Latten am Zaun, nicht mehr ganz, ja, seid von Sinnen. Ja, weil wir, wenn wir unter uns sind, so eine Freiheit haben und so eine, wir genießen den Herrn, gell? Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Können damit nichts anfangen. Schade. Müssen wir ihnen helfen, dass sie auch den Zugang finden. Und wir haben jetzt nochmal den zweiten Petrusbrief, den Anfang jetzt nochmal für dieses Wochenende genommen. Und ist einfach ein wunderbarer Abschnitt hier. Kapitel 1. Wir werden morgen noch bis Vers 11 machen. Nicht mehr, nur diese paar Verse. Da ist so viel drin, gell? Allein schon, wenn wir hier gelesen haben, gell, wie heißt's, alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Gell? Und im Vers 4 heißt es, durch welche er uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nichts zum Grübeln, das ist was zum Entdecken, zum Genießen, zum Ausschöpfen. Gell? Der Herr möchte, dass wir ihn in seiner ganzen Größe erkennen. Aber jetzt möchte ich mal hier einfach nochmal dieses Geschenk betonen. Geschenk, gell? Mit allem sind wir beschenkt worden. Gott hat uns mit Christus alles geschenkt. Das können wir nachlesen im Römerbrief, Kapitel 8. Ja, wie sollte Gott uns mit ihm, also mit seinem Sohn, nicht alles schenken? Das klingt für uns so abstrakt, ja, was denn alles geschenkt? Ja, natürlich, er schenkt uns zum Beispiel jeden Morgen einen neuen Tag. Gell? Und wir haben hier alle genug Luft zum Atmen. Das ist mal schon mal nicht selbstverständlich. Gell? Es gibt Länder, da kannst du die Fenster nicht aufmachen. Und wir haben Frieden noch in unserem Land. Das ist auch ein Geschenk. Ja? Aber das sind alles, wie soll man sagen, das sind diese Geschenke. Ja? Du hast so viele Möglichkeiten, gell? Du brauchst was für dein Essen. Du gehst einfach hier zum Lidl und kannst so einfach einkaufen. Gell? Wir leben wirklich, wir haben so viel, wofür wir Gott dankbar sein können. Gell? Kannst jeden Tag Gott danken für das Essen auf deinem Tisch, dass du was Gutes zu essen bekommst, gell? Dass Gott uns hier versorgt. Gell? Das sind alles diese normalen täglichen Dinge, die wir oft so als selbstverständlich nehmen. Aber lass mal eine Krise kommen, lass mal die Welt ein bisschen in Unordnung geraten und schon sind die Dinge nicht mehr so selbstverständlich. Gell? Und der Herr muss uns wirklich auch zeigen, nicht nur, was wir hier an diesen, wie soll man sagen, sichtbaren menschlichen Dingen haben, sondern hier geht es um ein anderes Geschenk. In 1. Petrus Kapitel 2. Petrus 1 geht es um ein anderes Geschenk. Gell? Was haben wir denn geschenkt bekommen? Ja? Gott hat uns mit Christus alles geschenkt. Und in Johannes Kapitel 10 lesen wir dazu einen wunderbaren Vers, Johannes 10, Vers 10. Das könnte man auswendig können. Könntest du ihn auswendig? Nicht? Okay, der erste Teil kann ich dir mal sagen, vielleicht kannst du an der zweite Teil ergänzen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und es überfließend haben sollen. Ja. Du denkst, Jesus ist gekommen, um, wie soll man sagen, uns zu lehren, wie wir uns richtig verhalten sollen. Ein Religionsstifter, ein Vorbild. Und jetzt gibt er uns eine Marschroute vor, gibt er uns Regeln an die Hand, wie wir ein göttliches Leben führen können, sollen, müssen, sollten. Aber ganz so einfach ist es nicht. Gell? Er kam und was haben die Jünger, der Johannes zumindest schreibt schon im ersten Kapitel von seinem Evangelium, aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Ja. Also der Johannes, und er schreibt es nochmal in seinen Briefen, in seinem ersten Brief, da schreibt er, was wir gesehen haben, was wir beschaut haben, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Ja, was hast du das Wort? Was war das? War das dieses Wort? War das die Schriftrolle, die Tora vom Alten Testament? Was war das für ein Wort? Das war Jesus. Den haben sie betastet, den haben sie kennengelernt. Mit dem waren sie zusammen jeden Tag. Und er war und er ist das Wort des Lebens. Und aus seiner Fülle, schreibt er in Johannes Evangelium, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wer denn, wer hat denn genommen, Gnade um Gnade? Das sind alle, die ihn aufgenommen haben. Die haben eine Quelle geöffnet. Und diese Quelle versiegt niemals. Die fließt und gluckert und strömt bis ins ewige Leben. Das, dazu ist Jesus gekommen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren oder aus dessen, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Verheißung. Weil wir heute kommen noch zu ein paar Verheißungen. Aber das ist eine Verheißung. Die gilt. Für wen gilt die? Für wen gilt die Verheißung? Wer an ihn? Eigentlich für alle Menschen. Die Verheißungen im Alten Bund waren alle nur für das Volk Israel gedacht. Oder viele. Die meisten. Zumindest konnten sich die Israeliten nicht vorstellen, dass es auch noch für andere gelten sollte. Hat sich aber herausgestellt, es gilt auch für die anderen. So viele an ihn glauben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist ein ganz einfacher Vers am Anfang des Neuen Testamentes. Das ist ein Geschenk. Jesus ist gekommen. Nicht nur als ein Prophet oder als ein Rabbiner mit einer besonderen Begabung oder mit einem besonderen Auftrag, sondern er ist gekommen als ein Geschenk für die ganze Menschheit. Und das können wir, bei Geschenken ist es so, du musst es nicht annehmen. Also wenn ich dir was schenke, dann kannst du sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Ja, will ich jetzt nicht, interessiert mich nicht. Ja, schade. Wir sollten, wenn uns schon, und zwar Gott ist ja unverdächtig, er kommt ja nicht, um uns eine Falle zu stellen. Weißt du, manchmal kriegst du heute so Geschenke, so ein Geschenkabo. Ja? Und schon bist du in der Falle drin. Wird's verlängert. Ob du es willst oder nicht, gell? Und dann musst du zahlen. Aber beim Herrn ist es anders. Er schenkt wirklich. Und zwar ohne Hintergedanken. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit. Und jetzt haben wir hier eine Bezeichnung drin im Petrusbrief, 2. Petrus 1. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit. Also in dem Vers steht drin, dass Gott uns alles geschenkt hat. Und dann steht aber, wofür er uns das geschenkt hat. Ja, also da ist gleich die Zielrichtung mit dabei. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit. So, also wenn ich dir ein Auto schenke, ja, das ist ja nicht nur dazu da, dass es vor deinem Haus steht oder in deiner Garage steht oder auf dem Parkplatz an der Straße. Das ist ja, hat ja einen Zweck. Wenn ich dir ein Auto schenke, dann freue ich mich, wenn du auch da reinsitzt und dich damit beschäftigst und dann auch fahren kannst. Ne? Ist ja zum Fahren da. Und das, was uns Gott geschenkt hat, das ist auch für eine Absicht. Das ist gleich hier mit inbegriffen. Ja? Ich möchte dazu mal vielleicht aus dem Matthäus-Evangelium noch einen Vers nehmen. Matthäus 5, Vers 48. Matthäus 5, 48. Liest ihn uns jemand vor.
Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Boah, jetzt spätestens, jetzt können wir kapitulieren, jetzt können wir einpacken. Das hat Jesus gesagt. Er hat in seiner Ansprache dort, da hat er immer das Gesetz im Alten Testament hingestellt und dann, was er aber für einen Anspruch hat, für einen Maßstab. Ja, er sagt kurz vorher, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist nicht unsere Art. Ja? Aber das ist die Art von Jesus. Das ist Gottes Art. Ja? Und das ist ein ganz großer Anspruch. Und jetzt stehen wir mit diesem Satz da. Ne? Ihr sollt vollkommen sein. Ja, und jetzt können wir uns anstrengend zusammenreißen und wir werden merken, oh, vielleicht noch nach vielen Jahren bist du schon Christ und bist immer noch nicht vollkommen. Immer noch versagst du in manchen Punkten. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir haben einen vollkommenen Vater. Weißt du, wenn du im Alten Testament, ich lese manchmal, wenn ich dann so diese Gesetze lese und diese ganzen Vorschriften, auch wie Gott das vorgesehen hat, wie sie dort in diesem verheißenen Land leben sollen, wie das Zusammenleben dort aussieht. Da gibt's wunderbare Regeln. Ja, ich darf zum Beispiel auf deinem Grundstück, wenn ich da durchlaufe, dann darf ich essen. Ich darf mir einen Apfel nehmen. Ich darf mir eine Weintraube nehmen. Ich darf mich sogar satt essen. Aber ich darf nicht ernten und es mit heimnehmen. So, und Gott haben wir. Das sind Vorschriften, die finde ich wunderbar. Also allein schon das zu lesen, unser Gott ist vollkommen. Ja. Ja. So einen Gott. Wir sehen immer diesen richtenden, drohenden Gott. Aber Gott hat uns alles geschenkt. Und was im Neuen Testament dazukommt, ist, dass er uns sogar seine Art und Weise schenkt, wie er ist. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Und dazu gibt es noch einen Vers aus dem Alten Testament, den wollte ich noch hier anfügen. Vor kurzem wieder die Geschichte von Abraham gelesen und da bin ich auch wieder da hängen geblieben. 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. 1. Mose 17, Vers 1.
Kann das jemand vorlesen? Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm.
Ja, sei fromm. Ist jetzt wahrscheinlich Luther. In der Elberfelder heißt es, sei untadelig. Eine Übersetzung sagt noch, sei vollkommen. Ja, wandle vor mir oder in meiner Gegenwart und sei vollkommen. Großer Auftrag, also ein Anspruch. Das ist Gottes Anspruch. Vielleicht erinnern wir uns noch, wir Menschen sind geschaffen in Gottes Bild. Aber was für ein Bild tragen denn die Menschen heute? Wir sehen zwar aus wie gute, nette, liebe Menschen. Je jünger, desto hübscher und ja, lebensfroher und ja, haben wir noch. Aber wir sind geschaffen im Bild Gottes. Das heißt, wir sollten eigentlich Gott repräsentieren, Gott zum Ausdruck bringen. Er hat uns geschaffen mit der Absicht, dass der Mensch sein Bild trägt. Und da geht es nicht nur darum, wie wir äußerlich aussehen, ne? Wie gut wir rüberkommen bei TikTok oder was weiß ich wo, ja? Sondern da geht es um eine andere Sache, um eine innere Schönheit. Gell? Hier habt ihr auch das Wort gesehen in dem 1. Petrus da, Tugend. Er hat uns zu seiner Tugend berufen. Ja? Das heißt, Gott hat viele Tugenden und er möchte, dass wir die zum Ausdruck bringen. Allein schon, wenn dir jemand Unrecht tut und du musst nicht gleich explodieren. Das ist eine Tugend. Das ist eine Tugend. Je mehr wir mit dem Herrn leben, wird auch seine Art und Weise in unserem Leben ein bisschen sichtbar, zum Ausdruck kommen. Aber hier bei Abraham sehen wir, es fängt an, er stellt sich erst mal vor, dieser Gott. Er sagt, ich bin, wie heißt es hier? Gott, der Allmächtige. Die meisten Übersetzungen schreiben der Allmächtige. Es gibt, glaube ich, eine, die schreibt, der Allgenügsame. Allmächtig ist zu kurz gegriffen. Ich habe nochmal nachrecherchiert. Ich wollte sicher gehen, dass ich hier nichts Falsches sage. Dieser Wortstamm im Hebräischen kommt ziemlich eindeutig. Beschreibt ein Euter. Von einer Ziege oder einem Rind. Du kannst sagen, es ist so geschrieben, als steht hier, ich bin der Gott mit einem Euter. Das klingt natürlich komisch. Deshalb hat es keiner so übersetzt. Also im nahöstlichen Sprachraum oder dort, da ist es vielleicht eher, da arbeiten wir mehr mit solchen Bildern. Kann sich mehr darunter vorstellen, möglicherweise. Und hat nicht so, wie soll man sagen, Hemmungen, so ein Wort auch zu benutzen. Unser Gott hat auch kein Euter. Aber in einem Euter ist alles drin, was so ein junges Kälbchen braucht. Und Abraham, ich bin für dich alles, was du brauchst. Ich will dir alles sein und deshalb kann ich auch von dir erwarten, sei vollkommen. Weil ich werde dich dafür mit allem ausstatten. Ja. Und Abraham, der hat ja nicht so viele Taten getan. Was er aber getan hat, er ist immer wieder Gott gefolgt. Gott hat ihn gerufen und Abraham gehorchte Gott und folgte ihm. Ja, und glaubte Gott, als Gott ihm so vieles versprochen hat. würde sagen, ja, Gott verspricht und verspricht, der Mann ist schon 100 Jahre alt und es ist immer noch nicht eingetroffen. Noch nichts passiert. Er spricht ihm immer von Nachkommen, Nachkommen, ja, aber es ist gar nichts passiert in seinem Leben. Aber dann hat er wieder Abraham geklagt eines Tages und dann führt ihn Gott wieder raus und sagt, guck mal hoch, guck jetzt mal da hoch. Siehst du die Sterne? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Man guckt hier den Sand hier am Meer, den Sand auf dem Boden. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So, also, wie ist das zu verstehen? Das kann man nicht verstehen. Das muss man erfahren, muss man erleben. Gell? Viele meiner Freunde damals, als ich zum Glauben kam, ich war ziemlich jung, hatte einen ganzen Freundeskreis. Und dann will man natürlich auch, dass die Menschen etwas von Jesus auch hören. Und möchte sie auch gewinnen für den Herrn, für Gott. Und die meisten davon wollten davon nichts wissen. Sie waren blind dafür. Komisch, also, was machen wir jetzt? Zwangsläufig haben sich irgendwie dann die Wege getrennt, ja, aber es ist so schade, ja, wir haben was gesehen. Und wir möchten gerne, dass andere das auch sehen, gell? Unsere Angehörigen, unsere Kinder, dass sie nicht nur mitkommen, sondern dass sie was sehen, dass sie auch davon ergriffen werden, gell? Was wir da haben. Und der Abraham ist Gott gefolgt und wir sollen auch dem Herrn folgen. Gell? Alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Ja, das ist ein Geschenk. Mit einem Ziel. So, jetzt habe ich mich verblättert. Ja. Da sind wir. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat in seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also es geht darum, dass wir den Herrn erkennen. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und der Herr ist ja nicht sichtbar, er ist unsichtbar. Das ist ja das Problem. Da sagen die Leute, ja, sehe ich nicht. Wo ist Gott? Ich hatte mal Religionsunterricht, Vertretung gemacht. Da kommt so ein kleiner Drittklässler, der sagt, oh, Gott gibt's ja überhaupt nicht, hat mein Papa gesagt. Da habe ich gesagt, wer hat es gesagt? Dein Papa. Okay. Okay, aber jetzt überleg mal, habe ich gesagt. Luft gibt's auch nicht. Man kann ihn ja nicht sehen, hat er gesagt. Genau, man kann ihn nicht sehen, das war sein Argument. Da sage ich, du guck mal, Luft gibt's ja auch nicht. Luft gibt's nicht. Doch, Luft gibt's. Ja, aber ich kann sie nicht sehen. Er hat dann was zum Nachdenken gehabt, ein bisschen. Aber so schnell sind wir. Gibt kein Gott. Oder ich erfahre Gott nicht. Oder Gott bedeutet mir nichts. Aber wir müssen mal vielleicht uns selber überprüfen. Ja, weil der Herr möchte gerne sich uns zeigen. Und den Herrn erkennen, das ist eigentlich das, wofür wir unser Leben haben heute und wofür er uns sein Wort gegeben hat. Ich lese jetzt gerade mal Johannes Kapitel 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Dies ist das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, es geht darum, dass wir den Herrn erkennen. Und das ist was Inneres. Ja. Als Jesus damals auf der Erde war, haben sich die Geister auch geschieden. Gell? Die einen waren gegen ihn, weil er augenscheinlich den Sabbat entheiligt hat, weil er augenscheinlich Dinge sagt, die gegen die damalige Tradition waren. Aber andere, die sind bei ihm geblieben und wollten nicht mehr von ihm weg. Ja, da gab es eine Situation, viele sind dann weggegangen, weil er wieder in seiner Lehre Dinge gesagt hat, die sie nicht schlucken konnten. Aber eine Anzahl von Jüngern sind bei ihm geblieben. Das ist in Johannes 6 nachzulesen. Und dann fragte Herr Jesus, wollt ihr nicht auch weggehen? Die anderen gehen doch alle, wollt ihr nicht auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wo soll ich denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben gesehen, wer du bist. Wo sollen wir jetzt noch hingehen? Für alles andere sind wir jetzt schon verdorben. Wir wollen nur noch bei dir bleiben. Gell? Und das ist das, was mit Christen passiert. Wenn sie mit Jesus in Kontakt gekommen sind, wenn sie den Herrn aufgenommen haben, kennengelernt haben, dann gibt es solche Reaktionen. Da gibt es eine Frau, die ist völlig verrückt. Ihr ganzes Vermögen steckt in diesem Alabasterfläschchen. Sehr teures Öl. Und die leert es einfach bei Jesus aus und salbt ihn damit. Es würde heute umgerechnet, hat mal jemand nachgerechnet, Tausende von Euro kosten. Aber Jesus war es ihr wert, alles ihm zu geben, weil sie ihn erkannt hat, wer er wirklich ist. Und wenn wir ihn noch nicht erkannt haben, dann sollen wir mal Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet. Sagen, Herr Jesus, zeig mir, wer du wirklich bist. Gib mir so einen Blick, dass ich das erkennen kann. Und wir alle können das erkennen. Wir alle haben Augen des Herzens. In Johannes Kapitel 5, das ist auch noch so eine Stelle, ich möchte jetzt nicht alle Verse einfach hier abhaken, aber die Stelle ist auch nochmal gut. Vers 39 und 40, da heißt es, der Vater, ich lese schon ab 37, der Vater, der mich gesandt hat, der hat von mir gezeugt. Ihr habt niemals weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Das sagt er zu den damaligen Schriftgelehrten, Theologen, fromme Leute, die ja eigentlich jeden Tag nichts anderes machen, als sich mit diesen Schriften zu befassen. Zu denen sagt er, sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Das heißt, ihr kennt ihn nicht wirklich. Ihr durchforscht die Schrift und ihr meint, dass ihr darin das Leben habt. Aber, und jene sind es, die Schriften sind es, die von mir zeugen, sagt Jesus. Und es stimmt auch. Ja? So viel beschrieben im ganzen Alten Testament, das genau auf Jesus passt. Er hat es alles erfüllt. Könnten wir viele Verse anführen, um das zu unterlegen, um das zu beweisen. Gell? Haben wir an anderer Stelle auch schon gemacht. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Ja. Also ihr wollt in eure Bücher, ihr wollt eure Gesetze einfordern und ihr wollt euer so nach außen hin frommes Leben führen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Mich wollt ihr kritisieren, mich wollt ihr nicht haben. Mich lehnt ihr ab, obwohl ihr wisst, dass ich von Gott gekommen bin. Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Deswegen ist es zu Jesus kommen. So lernen wir ihn kennen. Als ich zum ersten Mal diesen Schritt gemacht habe und ich habe mit jemand zusammen, hat gesagt, komm, jetzt bete du auch mal. Noch nie in meinem Leben habe ich so, wie soll man sagen, so frei, also nicht vorgegeben, sondern so frei, nicht nach einer Liturgie, sondern einfach jetzt hier, jetzt rede du mal mit Jesus. Ja, so. Ja, was sage ich ihm ja? Jesus, Ich habe mit einem Satz, zwei Sätze zu ihm gesprochen und ich wusste, Jesus ist Realität. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich's gefunden. Ja? Jetzt weiß ich, wofür ich da bin. Mehr und mehr habe ich das noch auch entdeckt. Gell? Das ist den Herrn erkennen, das ist das Leben. 1. Korinther 2, Vers 4 lesen wir noch, dass wir ihn kennen. Ja, 1. Korinther 2, Vers 4. Ja, da geht es jetzt um den Geist. Meine Rede, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern mit Erweisung des Geistes und der Kraft. Das wäre jetzt ein Vers gewesen, der war jetzt hier im anderen Zusammenhang. Aber hier im gleichen Kapitel geht es noch weiter. Da heißt es, wie geschrieben steht, Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, wie vieles Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns hat es Gott offenbart durch den Geist. Ja, das ist einfach eine andere Art zu erkennen. Ja, Gott hat das vorbereitet für uns. Und diesen Jesus aufzunehmen, ist eigentlich der erste Schritt, um diese Erkenntnis zu bekommen. Ja. Ich wusste am Anfang nicht viel. Aber allein schon, dass ich Jesus kennengelernt habe, das hat alles verändert. Deswegen schreibt ja auch der Kolosserbrief, dass sie von Anfang an die Wahrheit völlig erkannt haben. Ich habe mich immer gefragt, warum haben die Wahrheit völlig erkannt? Weißt du, wenn du Jesus erkannt hast, dann hast du die Wahrheit erkannt. Weil in ihm alles erfüllt ist, in ihm ist alles, was Gott uns schenkt. So, und jetzt sind wir berufen. Wie heißt es hier? Berufen zu seiner eigenen Herrlichkeit. Also wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Was machst du mit so einem Vers? Berufen zu seiner Herrlichkeit. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch mit zwei Füßen auf dem Boden, hoffentlich. Mit meinen täglichen Problemen und Schwachstellen. Ich bin aber berufen zu seiner Herrlichkeit. Da gibt es einen Vers in Kolosser 1, wo es heißt, es gibt ein großes Geheimnis unter den Nationen, auch unter den Deutschen, unter den Baden-Württembergern und den Pfälzern. Ein großes Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also was haben wir für eine Hoffnung? Eine Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Gott, Herrlichkeit, weißt du, was Herrlichkeit ist? Das ist, wenn Gott sich zeigt. Wenn Gott erscheint, wenn Gott zum Ausdruck kommt, ist Herrlichkeit. Heute sieht man oft nicht so viel Herrlichkeit in unserem Leben, gell? Heute gibt es oft Leiden, Schwierigkeiten, negative Dinge, so vieles, was uns zustößt. Aber wie heißt es, diese Zeit der Leiden schafft ein über alle Maßen herrliches oder reiches Gewicht an Herrlichkeit uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Stell dir vor, du hast eine schwere Krankheit oder du hast Dinge, an denen du wirklich zugrunde gehen könntest. Es gibt solche Dinge, Schicksalsschläge, es gibt Sachen auch in unserem Leben, die kommen. Du hast sie nicht bestellt, die kommen. Aber sie dienen uns. Alles muss uns zum Besten dienen, weil Gott uns damit ein Gewicht verschafft. Ein Gewicht an Herrlichkeit. Guck mal, es gab mal einen babylonischen König, der hieß Belsazar. Kurz vorher wurde der Tempel ausgeraubt in Jerusalem, die ganzen kostbaren Gefäße, die eigentlich für die Anbetung im Tempel Gottes da war, hat das babylonische Heer damals geplündert, nach Babylon in die große Schatzkammer vom babylonischen König geschafft. Und dann macht der Belsazar eine Party. Großes Fest, lädt große Leute, viele Leute dazu ein. Und dann wird, du kannst dir nicht mehr sagen, Essen, gegessen, getrunken, da wurde gefressen und gesoffen. Und als es dann noch schon richtig spät war, dann sagt er, ey, jetzt komm, jetzt holen wir noch die Sachen aus dem, vom Tempel da, die Gefäße, die eigentlich für den Gott Israels geweiht waren, für den Tempel. Ja. Und ja, saufen wir aus denen weiter, aus den Gefäßen. Und als sie gerade die Party auf dem Höhepunkt war, dann erscheint eine Hand an der Wand und schreibt mit großen Buchstaben: Mene, Mene, Tekel, Upasim. Ich kenne die Sprache nicht, aber es war ja auch eine Übersetzung dabei. Weißt du, was da stand? Gewogen. Gewogen, aber zu leicht befunden. Und in der gleichen Nacht ist der Feind eingedrungen und sein Reich war überwunden. Da kamen die Perser dann. So, die Gott lässt auch nicht sich spotten. Ja? Aber das zeigt, er hatte kein Gewicht. Und für uns kann das heißen, wenn du an so eine Stelle kommst beim Lesen, Herr, ich möchte nicht zu leicht befunden werden. Das Leben genießen, weißt, die Sachen in der Welt genießen, weißt, das lässt uns, das ist sehr oberflächlich. Und aber wenn der Herr dir mal ein Problem gibt, wenn der Herr dir ein bisschen Leiden bringt, dann wirst du ernster. Dann suchst du eher nach Gott. Und dann kommst du ihm näher. Und auch er ist dir näher. Und dann bekommst du ein Gewicht an Herrlichkeit. Geh durch eine Krise mit dem Herrn. Und danach kommt Herrlichkeit raus. Kommt ein Ausdruck vom Herrn raus. Geh durch eine Krise ohne den Herrn. Kannst du schnell erbittert werden, ganz hart werden. Gell? Das soll nicht passieren mit uns. Gell? Wenn ich durchs finstere Tal gehe, du bist bei mir. Das ist wunderbar. Gell? Der Herr ist bei uns. Da können wir uns immer drauf verlassen. Und das ist diese Herrlichkeit, die der Herr in uns wirken will. Und die Herrlichkeit eines Tages, wenn Jesus zurückkommt, dann sollen wir, seine Heiligen, mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Das heißt, die Herrlichkeit, die heute noch in uns schlummert, verborgen ist, wird sichtbar werden. Das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die heute schon der Herr in uns wirkt, bewirkt. Ja, Herrlichkeit und Tugend. Ja, zur Tugend würde ich gern noch was sagen. Die Tugend, ja, es gibt so diese Begriffe im Deutschen, das ist eine tugendhafte Person, ja, Tugenden, ja, es gibt diese deutschen Tugenden, wobei die auch heutzutage, habe ich mir sagen lassen, auch nicht mehr überall so gelten. Ne? Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Fleiß, ja. Jetzt gucken wir mal die Tugenden an, um die es hier geht. Das ist, wir haben die vor kurzem im Galaterbrief gelesen. Galater 5. Da gibt es erst so schlechte Tugenden. Die überlese ich jetzt gerade mal. Die müssen wir jetzt nicht erwähnen, aber diese Tugenden, um die es geht, die lesen wir jetzt mal kurz. Nur kurz. Ja, hier. Vers 22 bis 25. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge ist kein Gesetz. Die aber Christi Jesus sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Leben wir durch den Geist, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja, also der Geist ist dafür da, dass wir so ein Leben führen können. Ja, mit den Tugenden des Herrn. Aber wir dürfen hier auch nicht das Pferd vom Schwanz her aufzäumen und meinen, wir müssten diese Tugenden alle produzieren. Das ist ein großer, es gibt zwei Extreme unter uns Christen. Die einen sagen, wir müssen nichts machen, Gott macht alles. Wir müssen nur genießen. Gott wird alles erfüllen. Und die anderen sagen, ja, wir müssen unbedingt, wir müssen da, das ist unser Anteil. Guck, hier steht's, das musst du machen, das müssen wir, so müssen wir leben. Vergessen aber die Gnade dabei. Das ist ein großer Fehler. Aber wir brauchen diesen Ausgleich. Deshalb, der Petrus bringt diesen Ausgleich in diesem kurzen Abschnitt. Er sagt gleich, wofür ist diese Versorgung? Also für so ein göttliches Leben. Mit diesen Tugenden. Und dafür hat Gott uns alles geschenkt. Und wenn wir jetzt morgen, werden wir noch ein bisschen drauf eingehen oder mehr drauf eingehen, wie dieses Leben dann praktisch von uns gelebt wird. Das ist, diese ganzen Tugenden möchten bei uns angewandt werden, zur Anwendung kommen. Und das ist die Ausrichtung hier. Ja. Tugend. Wir können auch vielleicht noch dazu Philipper 2 lesen, Philipper 2, 15 und 16. 2, 15 und 16. Tugenden, ja, damit ihr ohne Tadel seid, Tadel werdet laut und lauter werdet, Kinder Gottes, makellos, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darstellt, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und mich nicht vergeblich abgemüht habe. Also der Paulus hat nicht nur gepredigt, um viele Leute zum Glauben zu bringen, sondern er wollte, dass die auch ihren Lauf vollenden, dass die auch zur Reife kommen, dass es weitergeht. Ja? Und das Wort des Lebens dargestellt wird, heute durch uns. Kinder Gottes, makellos, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Schauen wir uns um, die Welt ist immer mehr, verdirbt immer mehr. Es wird immer, ob das die zwischenmenschlichen Beziehungen sind, das Miteinander, die Verrohung in der Ausdrucksweise, im Umgang, so viel, die Gesellschaft ist wirklich in einer Abwärtsspirale, gell? Was auch was Moral betrifft und so weiter. Aber wir Christen, wir sollen uns da nicht beteiligen, im Gegenteil, weil, wie heißt es hier, wir sind mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht und sind trotzdem Lichter. Ja, scheint als Lichter in der Welt. In einer dunklen Welt, muss man sagen. Und die Welt wird nicht besser. Glaub mir, die Welt wird nicht besser. Woher ich das weiß? Ja. Es gibt viele Infos in der Bibel. Auch über die letzte Zeit. Und da sollen wir auch nicht naiv sein. Der Herr will uns da vor allem bewahren, vor dem Bösen bewahren, vor dem Niedergang, vom Verderben bewahren. Vor allem heute, das ist ja keine gute Zeit hier. So, die kostbarsten, allergrößten Verheißungen. Und der Herr will, dass wir die Verheißungen auch entdecken und kennen. Gell? Es gibt zum Beispiel eine Verheißung im Alten Testament. Von Anfang an wird immer wieder verheißen, dass der Messias kommen wird. War eine Verheißung. Eine große Verheißung. Und sie ist eingetroffen. Gell? Und dann, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, die Apostel haben gepredigt, das Evangelium gepredigt und sie haben von der Verheißung gesprochen. Und der Herr hat gesagt, ihr werdet die Verheißung oder den verheißenen Geist empfangen. und werdet meine Zeugen sein. Und später haben sie beim Predigen immer wieder gesagt, dass die Verheißung erfüllt wurde. Und zwar ist der Geist gekommen. Das ist die Erfüllung der Verheißung. Viele Verheißungen gibt es in der Schrift. Zum Beispiel eine, viele Leute verstehen die heute nicht mehr, weil das Wort Sünde gar kein Begriff mehr ist heute. Das gibt es nicht. Aber die Bibel sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt. Das ist eine Verheißung. Glaubst du die Verheißung, wenn du gesündigt hast? Das ist eine Verheißung. Da musst du dich draufstellen und sagen, danke, Herr. Danke für die Vergebung meiner Sünden. Stell dir vor, du läufst mit Schuld durchs Leben, hast ein Paket, das wird nicht kleiner, das wird immer größer. Du denkst, wenn Gras drüber wächst, ist es wieder besser. Nein, es wird nicht besser. Wie viele Menschen laufen mit Schuld rum und verdrängen das die ganze Zeit? Aber der Herr hat gesagt, du kannst zu mir kommen. Ich werde dir deine Sünden vergeben. Alles, was du in deinem Leben getan hast, werde ich dir verzeihen, wenn du zu mir kommst und mich um Vergebung bittest. Die Sünde bekennen, zugeben. Herr, tut mir leid, es war so. Vergib mir. Wie oft muss ich das sagen? Das ist der einzige Weg, mit Gott ins Reine zu kommen. Da gibt es nicht Selbstgerechtigkeit, Selbstrechtfertigung. Oh, das war doch gar nicht so gemeint oder das war doch nicht so schlimm. Ja, der Herr wird sagen, Sünde ist Sünde. Aber du kannst sie bekennen, zugeben, dann wird sie weg, verziehen, dann ist sie vergeben. Und nicht nur vergeben, sondern vergessen. Das ist auch eine Verheißung. Ich will deine Sünden so weit von dir weg sein lassen, wie der Morgen vom Abend. Wie weit ist der weg? Der Morgen wird den Abend nie einholen und der Abend den Morgen nicht. Oder ich will sie versenken an der tiefsten Stelle des Meeres. Marianengraben. Ich glaube, um die 10.000 Meter tief. 11. Ha. Gott hat solche Begriffe benutzt. Aber wir haben was getan, haben um Vergebung gebeten und morgen fällt es uns wieder ein. Aber vielleicht ist es doch nicht verziehen. Vielleicht habe ich doch nicht richtig das bekannt. Du glaubst der Verheißung nicht. Bekennen und Gott wird dir vergeben. Und dann holen wir oft die, wir denken, Gott ist genauso wie wir, dem nächstes Jahr wieder einfällt, was er letztes Jahr zu mir gesagt hat. Gott hat es vergessen. Deiner Sünden, deiner Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Gott will nicht mehr dran denken. Du denkst immer noch dran. Weil Gott hat was anderes im Sinn, als die ganze Zeit an unsere Sünden zu denken. Er will an diese Herrlichkeit denken, die er in uns hervorbringen möchte. Deshalb hat er ja das Problem gelöst vor 2000 Jahren am Kreuz. Christus ist für uns ans Kreuz gegangen, um mit dem Problem dieser Sünde, mit dem allem, ein Ende zu machen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Deswegen sagte Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. An einer anderen Stelle sagt er, die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. So. Ja, das nur am Rande. Aber zu seiner Herrlichkeit und Tugend sind wir berufen. Die kostbarsten, allergrößten Verheißungen. Und die müssen wir im Glauben ergreifen. Weißt du, das ist eine Glaubenssache. Ich sehe es noch nicht vor mir, aber ich glaube es trotzdem. Ich rechne damit. Hebräer 4, Vers 2 vielleicht dazu. Hebräer 4, Vers 2 noch. Wo bin ich? die gute Nachricht ist uns verkündigt, so wie auch jenen, da geht es ums Volk Israel im Alten Testament, als sie das gute Land einnehmen sollten, das Gott ihnen verheißen hatte. Die gute Nachricht ist auch uns verkündigt, so wie jenen, aber das gehörte Wort half ihnen nicht. Also du kannst sein, du hörst ein Wort, es hilft dir nicht. Du hörst ein Wort, es hilft dir nicht. Hörst ein Wort. Warum hilft es mir nicht? Das ist doch Gottes Wort. Ja, warum? Das wird da gleich erklärt. Weil es in den Hörenden nicht mit dem Glauben vermischt wurde. Also weil sie es nicht mit Glauben genommen haben, das Wort. Ihr kriegt das gute Land. Ich habe es euch vorbereitet. Das ist für euch. Ihr habt es zum Erbteil bekommen. Ich habe es euch zugesprochen. Es ist euer Land. Und sie sagen, ist uns zu groß. Ist uns zu gefährlich. Ist uns zu anstrengend. Ist uns zu unheimlich. Das haben wir uns anders vorgestellt. Stehen vor der Grenze, weißt du, das Land ist frei vor ihnen. Sie haben die Kundschafter ausgeschickt, die haben einen Trauben zu zweit tragen müssen. Weintraube. Und sagen dann, da gibt's Riesen, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Ja, das waren die Botschafter, die Kundschafter. Das waren immer so die besondere, auch gute Leute aus allen Stämmen dann. Es gab nur, alle haben Angst gehabt, alle haben das Volk praktisch beeinflusst, dass sie nicht da reingehen sollen, weil das ist zu gefährlich. Wir können das nicht. Und zwei, die haben gesagt, wenn Gott uns dieses Land verheißen hat, wenn er uns das gibt, dann werden wir es einnehmen. Das war der Josua und der Kaleb. Einer von ihnen hat sogar seine Kleider zerrissen vor den ganzen Volken und hat gesagt, wenn Gott uns das Land gibt, wir werden es einnehmen. Aber es hat nichts genützt. Die waren schon negativ beeinflusst. Hatten Angst bekommen. Befestigte Städte und so weiter. Und wir haben ja gesehen, als sie dann mussten sie 40 Jahre nochmal in der Wüste warten, bis alle von dieser Generation aufgerieben waren. Und nur die zwei von der alten Generation, die sind noch mit ins Land hineingekommen. Kann man sich vorstellen. Josua und Kaleb. Ja. Und weißt du, wie Gott diese großen befestigten Städte ihnen gegeben hat? Siebenmal drumherum gelaufen und dann sind die Mauern eingebrochen. Nach Gottes Art, wie Gott. Manchmal muss man nur für was beten, statt so viel zu kämpfen und zu machen und zu organisieren und zu intrigieren und was. Brauchst gar nicht so viel machen. Lauf mal drumherum im Gebet. Und nochmal, und vielleicht am besten mit den anderen Priestern zusammen. Ja, waren die Priester mit der Bundeslade, ja, die Gegenwart des Herrn. Und Gott löst die Dinge auf seine Art. Da ist keine Kugel ist da geflogen. Das ist wunderbar. Gott hat uns die allergrößten Verheißungen geschenkt. Wir müssen sie im Glauben ergreifen. Und wie können wir das machen? Indem wir da drin lesen und sagen, Herr, öffne mir die Augen, ich möchte es noch mehr entdecken, was du für mich vorbereitet hast. Ja. Da ist so ein Reichtum im Wort, gell? Und ich habe das so geschätzt, ein Bruder hat das jetzt auch in Schramberg in seiner Mitteilung gesagt, ich möchte gerade noch mal kurz diese Verse doch noch mal ansprechen. Und zwar ist es 5. Mose 6. 6 bis 9, 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Das war die Situation, kurz bevor sie dann ins gute Land gegangen sind. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Wenn uns das jemand liest.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst. Wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Mhm. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.
Ja. Amen. Das war, so sollte das Volk Israel mit dem Wort Gottes umgehen. Also das sollte nicht nur in der Truhe, also in der Bundeslage liegen, Deckel drauf, ne? Sondern es sollte gelebt werden, im Alltag eine Rolle spielen, vor den Augen. Ich meine, heute gibt es ja auch in Israel diese orthodoxen Juden, die haben teilweise auch so Schriftrollen irgendwo hängen da irgendwo. Oder das ist, also sie machen die wortwörtlich, da hängt irgendwas zwischen den Augen. Aber darum geht es nicht, ne, dass wir äußerlich irgendwo da, oder dass du deine Wohnung mit Bibelversen pflasterst. Ist aber eine gute Idee, wenn an deinem Spiegel morgens, wenn da irgendein Vers auftaucht. Ist nicht schlecht. Oder wenn beim Handy, ne, da gibt es so eine App, bei WhatsApp so eine Gruppe, da heißt es Wort des Lebens. Da kommt immer wieder ein Vers. Immer wieder jemand, der wieder einen Vers hat. Und dann wird, ja, das ermutigend. Das Wort soll, wie heißt es, Kolosserbrief sagt es, Kolosser 3. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ja, und was heißt reichlich in uns wohnen? Auswendig lernen ist wohl nicht nur damit gemeint, reichlich in euch wohnen. Das hat was damit zu tun, dass wir damit umgehen. Ja, jetzt, wie gehst du mit dem Wort um? Genau, das ist erstaunlich, gell? Wie wohnt das Wort in uns? Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit einander lehrend und ermahnend in Psalmen. Hat dich schon mal jemand ermahnt in einem Psalm? In einem Psalm ermahnen. Psalmen sind eigentlich Lieder, Loblieder, Lobgesänge. Kannst jemand ermahnen, indem du ihm einen Psalm vorliest? Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, mit Gnade in eurem Herzen Gott singend. Gnade, das ist, wenn Gott dabei ist, im Spiel ist, wenn Gott sich da auch mit weiter vermittelt. Das ist Gnade. Gell? Das soll unter uns, so soll das Wort unter uns wohnen. Gell? Das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Deshalb ist auch wichtig, dass wir in so einer Gemeinschaft, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen, nicht mit so vielen anderen Themen. Es gibt viele Themen heute. Wir haben viele Sachen, mit denen wir uns auch gerne mal beschäftigen würden. Aber wichtig ist, dass das Wort Christi reichlich in uns wohnt. Das wird uns am Ende retten. Das ist die Hilfe. Dadurch erkennen wir, was uns von Gott geschenkt ist. Sonst weiß ich gar nicht. Manchmal ist es so, wenn ich zur Bibel komme, das ist fast wie wenn ich einen Film, ein Video einschalte. Es ist so viel, was da kommt. Wenn man dann zum nächsten Mal wieder an die Stelle kommt, dann sieht man noch mehr. Der Herr zeigt sich dort und wir lernen ihn immer mehr kennen. Und wir sollen dieses Wort schätzen lernen, festhalten, gell? Und im Glauben ergreifen, im Glauben das Wort nehmen. Weißt du, was einfach ist, wie man das Wort nimmt? Das sagt er noch im Korintherbrief, gell? Moment, wo war es? Ich hatte den Vers 2. Korinther 1, Vers 20. Jetzt, wie nimmst du das Wort im Glauben? 2. Korinther 1, Vers 20. Klingt einfach, fast zu einfach. Ja, das ist klar. Das ist Epheser 6. Nee, aber 2. Korinther 1, Vers 20. Also, so viele Gottesverheißungen es gibt viele. Jemand hat mal das auch jetzt in letzter Zeit mal gesagt irgendwo. Das sind, glaube ich, um die sind es 7.000. 7.000 Verheißungen. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Verheißungen in der ganzen Schrift aufzuschreiben und zu notieren und ist auf etwa 7.000 gekommen. Was machst du mit diesen Verheißungen, wenn du eine hörst? Wie heißt es? So viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Das ist für mich ein wunderbarer Vers, weil der so einfach ist. Der bricht es so einfach runter auf unsere Ebene. In mir, in ihm ist das Ja. Also manchmal willst du den Kindern irgendwas sagen. Und die Reaktion ist Nein. Wir sind manchmal genauso. Wenn Gott etwas zu uns sagt. Aber der Herr sagt, in ihm, in Jesus ist das Ja. Weißt du, und Jesus hat uns das ja vorgelebt. Ein ganzes Leben war ein Ja zu Gott. Zu allem, was Gott von ihm erwartet hat. Ein Ja. Deswegen hat sich Gott erst so gefreut. Schon als er sich taufen lassen hat, hat Gott gesagt, ja, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja. Der macht alles, was wie ich es möchte. Und sogar bis zum Tod am Kreuz war er gehorsam. Das war schwer, gell? Er hat sogar Blut und Schweiß hat er dort vergossen bei seinem in seinen letzten Stunden dort im Garten Gethsemane. Es war ein schwerer Gang, aber er hat doch gebetet, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja? Er hat Ja gesagt. Auch wo es ganz, ganz schwer war, Ja gesagt. Wir sollen auch lernen, Ja zu sagen. Wenn der Herr zu uns spricht, sag Ja. Oder sag Amen. Gell? Amen. Und nicht erst, wenn Gott was Schweres von dir erwartet, sondern zu jeder Verheißung, sag Amen. Ja. Ja. Amen. Amen heißt so viel wie Ja, so sei es. Das ist eine Bestätigung. Sagt man nicht nur am Schluss vom Gebet. Kann schon. An jeder kleinen Verheißung steht zwar nicht immer ein Amen dahinter, aber du kannst eins sagen. Das hilft uns. Wir leben es nämlich im Glauben. Das ist der Glaube, der sagt Amen. Ja, ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. Vielleicht will ich da noch kurz mit einer Vorstellung aufräumen. Teilhaber der göttlichen Natur. Wenn man diesen Vers, wie soll man sagen, von der Interpretation, Auslegung her, wenn man da so nicht ganz korrekt rangeht, dann kann man auf eine Lehre kommen. Ja, wir sind alle Teilhaber der göttlichen Natur. Also, das heißt, wir sind alle wie Gott. Du hast die göttliche Natur, also du bist ein kleiner Gott. Das ist nicht so. Da müssen wir aufpassen. Es gibt diese Aussagen, finden wir in der Schrift nicht. Sondern es heißt hier, diese kostbaren Verheißungen sind uns gegeben. Jetzt muss ich nochmal zurückblättern auf den Petrusbrief. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das heißt, wir sind zwar schon Kinder Gottes, von daher haben wir schon Gottes Leben in uns. Auch schon was von seinem Wesen. Also auch mit unserem Glauben, mit unserer Wiedergeburt ist es schon in uns angelegt. Aber, weißt du, diese Natur soll in uns auch zum Ausdruck kommen, zum Tragen kommen. Gell? Teilhaber der göttlichen Natur. Je mehr wir dem Herrn in uns Raum geben, werden wir Teilhaber, die Verheißungen ergreifen. Ja? Durch sie werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Teilhaber. Ja? Vielleicht warst du vorher manchmal zornig, ja, oder ungehalten, ungeduldig. Aber der Herr wirkt in dir sowas, dass du dich irgendwann wunderst, ja, warum bin ich jetzt gerade nicht explodiert? Was ist mit mir los? Und die Menschen merken, dass bei uns was anders ist. Weißt, wir selber, es ist manchmal ganz gut, dass wir es nicht sehen. Wir sehen meistens unsere Fehler. Ist auch gut so. Dann kommst du auch immer zum Herrn. Aber die Menschen merken, wie heißt es? Lichter. Lichter. Als Lichter scheinen in der Welt. Gell? Und diese göttliche Natur, die ist anders als die Natur der Welt. Stolz zum Beispiel. Was unsere Kinder heute schon in der Schule so eingeschärft bekommen. Du musst Selbstbewusstsein haben. Du musst von dir überzeugt sein. Du musst an dich glauben. Da habe ich immer Fragezeichen. Ich glaube nicht an mich. Und ich hoffe, ich werde nie an mich glauben. Ich glaube immer an den Herrn. Wie helfen wir unseren Kindern, ja? Wenn du so aufwächst, schwierig dann. Brauchst du dann am Ende keinen Gott mehr. Teilhaber der göttlichen Natur. Also das hat mit der praktischen Teilhabe zu tun. Gell? Und das wird auch, zum Beispiel im Römerbrief sehen wir das auch, Römer Kapitel 12, ist es nochmal, das sind ganz berühmte Verse, die ich jetzt nur kurz streife. Römer 12. Ich ermahne euch durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen, heiligen Opfer, Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, wir sollen unseren Körper, unser ganzes Sein dem Herrn zur Verfügung stellen. Und dann heißt es in Vers 2, passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung eures Denksinns. Das heißt, unser Denken braucht Erneuerung. Also, das da ist der führende Teil meiner Persönlichkeit. Was ich mir da vornehme, werde ich wahrscheinlich irgendwann umsetzen, wenn ich kann. Wenn du anfängst, in den Autoprospekten zu blättern, gell? Das Beispiel hat mein Bruder gebracht. Ja. Ist immer so. Und heutzutage musst du nirgends hingehen und Schaufenster gucken. Schaufenster hast du in deiner Hosentasche. Und da geht ein Schaufenster auf, das du gar nicht willst. Das brauchst du gar nicht, das willst du gar nicht. Interessiert dich gar nicht, aber es kommt trotzdem. Springt dir ins Auge. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Erneuerung. Unser Denken immer wieder, manchmal muss man wirklich, wie heißt es, was der Paulus sagt, die Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Ja, muss man manchmal. Ja, die Gedanken sind frei, heißt es ja. Ein deutsches Lied, das ist kein Lied aus der Bibel oder aus unserem Liederbuch. Das ist, die Gedanken sind frei. Aber trotzdem, wir sollen sie gefangen nehmen. Da ist jeder verantwortlich. Dürfen wir gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und dort sind sie gut aufgehoben. Ja, das ist wunderbar, gell, wenn wir so eine Haltung haben, gell, dass der Herr an uns, an unserem Denken, eine Veränderung vornehmen kann. Das ist eine Erneuerung, gell? Die Welt wird sagen, du bist altmodisch, du hältst dich an dieses alte Buch, aber wir werden erneuert durch so ein altes Buch. Wenn du die Zeitung liest jeden Tag, wirst du nicht erneuert, aber wenn du da drin liest, da wirst du erneuert. Du bleibst nicht der Alte, wenn das Herz offen ist, gell? Herr Jesus Christus, ja, ist wunderbar. Und dass wir prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und man kann, es wird auch in anderen Übersetzungen so geschrieben, dass ihr Gottes guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen prüfen könnt. Es ist ein guter, vollkommener, wohlgefälliger Wille. Ja, das können wir damit prüfen. Und dazu braucht man ein neues Denken. Mein Denken ist so alt, da ist gar kein Platz mehr für Gott. Deshalb braucht es eine Herzenswendung. Und dann fängt ein Erneuerungsprozess an. Das siehst du an den Leuten, denen das passiert ist. Und denen, die da drin stehen in dem Prozess. Da sieht man das, gell? Amen. Ja, das ist jetzt nur, wie soll man sagen, so. Eigentlich, ja, gut, da gibt es noch den einen Begriff, die ihr entronnen seid. Entronnen. Entronnen, das heißt gerade nochmal davon gekommen. Gerade nochmal rausgekommen. Ja? Entronnen. Das Haus brennt, aber irgendwie, ich bin raus Hab's gerade noch geschafft in letzter Minute. Entronnen, dem Verderben. Letzten Moment vom Zug gesprungen. Entronnen dem Verderben. Das ist, aber weißt du, das Verderben, wenn wir nicht mehr da drin stehen, weißt du, in diesem Prozess, dass wir die Verheißungen genießen, ja, dass wir unseren Glauben dabei üben, dann bist du zwar entronnen eines Tages durch deinen Glauben, ja, also durch, wenn jemand an Jesus glaubt, dann heißt es, er ist herausgerettet aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Das ist eine Rettung, große Rettung. Aber dann heißt es, wir sind entronnen dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Ja, du bist entronnen. Aber wenn du jetzt nicht mehr weiter in diesem, sagen wir mal, in diesem Prozess stehst, kann dich das wieder einholen. Die Begierde, die ist nicht so weit weg. Ja. Wie gesagt, da gibt's heute, der Teufel hat heute technische Möglichkeiten, bei dir Begierde zu wecken, wo du selber gar nicht draufgekommen wärst. Es gibt zum Beispiel eine Firma, chinesische Produkte, die den Markt überschwemmt mit billig Spielzeug, Gebrauchsartikel, die kein Mensch braucht. Aber das wird mit Gewalt auf den Markt gebracht, übers Internet, auf jeder Webseite, was weiß ich, du willst nur gucken, wie es Wetter morgen wird, und dann springen dir diese tollen, furchtbar günstigen Produkte in die Augen. Jetzt wollen sie schon gegen diese Firma vorgehen, weil dort ein Konsum geweckt wird, der eigentlich über das Normalmaß hinausgeht. Das ist nicht ein Bedarf, der dort gedeckt wird, sondern der wird erstmal erzeugt. Und so macht's der Feind. Er hat ein großes Angebot. Gell? Die Begierde ist gar nicht so weit weg. Ne? Du siehst das da, oh, das ist aber günstig. Und nur, es ist nur ein Mausklick entfernt. Du musst nirgends hingehen. Klick. Bei der Firma kommt es ein bisschen später, aber bei manchen Firma gibt es eine 24-Stunden-Lieferung. Hast du morgen? Kommt morgen der Lieferwagen. Da ist viel Platz, dass man irgendwo so seine Wünsche erfüllen kann, wenn man sich's leisten kann. Gell? Da braucht man auch als Christen auch eine gute Haltung dazu, gell? Dass wir uns nicht einfach auch diese Zeit so anpassen. Es ist diese Zeit. Ja, am Ende hat man alles mitgenommen, hat alles mitgemacht, ja, und hat den Herrn verpasst. Ja. Das ist wichtig, dass wir da eine Sicht dafür haben, gell? Entronnen dem Verderben, ja. Und wie sagt der Paulus noch seinem lieben Bruder Timotheus, schreibt er in 2. Das ist der letzte Vers jetzt, 2. Timotheus 2, 22. Das ist ein ganz berühmter Vers, kann man sich gut merken, allein wegen der Zahlen. 2, 2, 2, 2. 2. Timotheus 2, 22. Fliehe. Fliehe die jugendlichen Lüste oder die Lüste der Jugend und jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, mit denen, die aus reinem Herzen den Herrn anrufen. Also weiter fliehen. Du bist nicht einmal entronnen und jetzt legen wir den kleineren Gang ein, sondern wir sind entronnen und wir sind immer noch am Entrinnen. Der soll fliehen. Fliehen. Weißt du, was fliehen ist? Weglaufen, wegrennen. Wie der Josef. Da war eine Frau, die wollte ihn unbedingt ins Bett kriegen. Der Josef wollte sich nicht an seinem Gott und auch an seinem Chef versündigen. Und ist weggerannt. Sie hat ihm noch sein, seine Kleidung noch in der Hand gehabt, er hat ihm noch das vom noch weggerissen und dann hat sie das noch als ein Beweismittel ihrem Mann gezeigt, der Mann und hat also den Spieß rumgedreht dann und dann kam er ins Gefängnis. Aber andere Geschichte. Wir sollen fliehen. Fliehen, weglaufen. Ja, bei manchen Sachen musst du wegrennen. Bei anderen Sachen musst du hinstehen. Ja, der Herr wird es dir zeigen. Gell? Aber wir fliehen, ja, die Begierde, das Verderben. So viel Verderben in der Welt. Wir müssen das nicht behandeln, wir müssen es nicht aufarbeiten, wir müssen nicht dagegen ankämpfen. Fliehen. Ja, wunderbar. Alles ist uns geschenkt. Gott hat uns mit Christus alles geschenkt. Zum Leben und zur Göttlichkeit. Und dann hat er am Ende Menschen, die sein Leben zum Ausdruck bringen, die seine Tugenden leben. Gell? Wunderbar.